Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Salopp gesagt, könnte man meinen, man hat das Gefühl, heute läuft es irgendwie. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir geht es gerade so, dass der Part vom Richard perfekt zu dem passt, was ich vorbereitet habe. Ich meine, es ist zwar nicht neu, Gott führt es immer so, dass es zueinander passt, aber es befreit, es macht leicht. Und das Lied, das wir eben gesungen haben, das hat gestern Abend noch ein bisschen anders geklungen. Aber ich denke, man hat was mitbekommen von der Macht, die in dem Lied steht. Ein Vers möchte ich kurz oder den halben zitieren. Und das nehme ich ganz persönlich. Allein durch Gnade stehe ich hier. Verzeiht mir die Abweichung vor deiner Gemeinde, Gott. Und diese Gnade, die weiß ich, davon weiß ich mich getragen. Auch da werden wir heute noch drauf zu sprechen kommen. Das ist essentiell. Das Thema für heute heißt, nur ein Tropfen und Gott lässt ihn nicht im Regen stehen. Deutscher ertrinkt beim Spaziergang auf Mallorca. Aus Langeweile Steine auf Autos geworfen. Fahrer sind Spießer. Getötete Seniorin in Sindelfingen, 23 Verletzte bei Ausflug zum Vulkan, Trickdiebe bestehlen Rentnerin, nach Unfall weitergefahren, Zeugen gesucht, mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen, Vater und Tochter tot aufgefunden, Familiendrama, vierköpfige Familie tot, Falschfahrer rast 57 Kilometer über die Autobahn, alkoholisierte Fahrer überfährt Oma und Kinderwagen, zwei Tote, Verdächtiger festgenommen aus Spaß, wird ernst, Schlägerei endet mit mehreren Verletzungen. Soll ich weitermachen? Ich denke, das reicht. Das ist keine mühsam erstellte Übersicht der letzten 14 Tage, sondern eine Momentaufnahme der aktuellen Schlagzeilen von vorgestern. Da hatte ich mich auf den heutigen Sonntag vorbereitet und das, was ich vorgelesen habe. Ich habe noch ein paar mehr Beispiele, wenn Bedarf besteht, aber ich denke, das reicht. Da stellt nicht mal die Spitze des Eisbergs dar, sondern zeigt lediglich in bruchstückhaften Informationsfetzen ein Blitzlicht des Tages auf. Ein Tag, der nicht neu ist, ein Tag, den es, seit es die Welt gibt, schon gegeben hat. Und dazu lesen wir aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 6, Abvers 5. Genau genommen geht mein Text heute von Kapitel 6, Vers 5 bis Kapitel 9, Vers 17. Aber keine Angst, dieser Abschnitt wäre etwas zu lang, um den am Stück heute durchzulesen. Das heißt, ich könnte ihn zwar lesen, aber dann würde der Richard wahrscheinlich wieder oben stehen und uns verabschieden. Und wir würden das Abschnittslied singen, hätten auch was davon, aber das wäre eine andere Art von Gottesdienst. Das wäre dann eher eine Lesung. Deswegen möchte ich da so einzelne Verse näher beleuchten und die sollen uns diese Stunde leiten. Noch eine Hintergrundinformation vorab. Unser vor kurzem verflossener Urlaub war, da waren wir nicht fort, sondern ich nenne es mal so, da waren wir im häuslichen Umfeld unterwegs. Und dabei hatte ich viel mehr Zeit als sonst, unseren kleinen Enkel an den sogenannten Oma-Tagen zu erleben. Er ist 4,5 Jahre alt und heißt Noah. Und schlagartig, und jetzt werde ich bitter ernst, schlagartig hatten ja diese eine der besagten Oma-Tage der Gedanke überfallen, bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit über Noah zu sprechen. Ich weiß nicht, wann ich selbst das letzte Mal darüber gehört habe. Und da dachte ich, ja, Gott, du brauchst mir keine Zeitungsartikel schicken. Ich danke dir für meinen Enkel. Wir lesen in Vers 5. 1 Mose Kapitel 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken, danke, seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Zunächst mal soweit. Wenn wir es nicht besser wüssten, könnte man meinen, dass sich der verlesene Text, salopp gesagt, so eine halbe Ewigkeit nach der Schöpfungsgeschichte abgespielt hätte. Ist es nicht. Es sind genau 10 Generationen vergangen seit Adam. Was man aber sagen muss, fairerweise, das sind nicht 10 Generationen mit heute vergleichbar, sondern damals haben die Leute schon etwas länger gelebt, geringfügig. Wenn wir den Stammbaum von Adam bis Noah lesen, 1 Mose 5, dann lesen wir beispielsweise, Adam erlebte 930 Jahre, Seth 912, Methuselah knapp 1000. Also da war schon eine große Zeitspanne, aber nicht in Generationen gemessen dazwischen. Deswegen, weil es eben nur 10 Generationen war, möchte man sagen, vor kurzem war noch alles sehr gut. 1 Mose 1, Vers 31. Gott selbst hatte mit diesem Prädikat seine Schöpfung gestempelt. Und nun, der Bericht von diesem Strafgericht beginnt mit der Feststellung, und der Herr sah, der gleiche Herr, der vor kurzem noch gesehen hat und das für sehr gut befunden hatte, der gleiche Herr sah auch hier, was er gemacht hatte, und es reute ihn. Das Sehen Gottes setzt zum einen das vorher Berichtete voraus, aber zum anderen unterstreicht es auch noch mehr sein persönliches Eingreifen. Sowohl zum Beispiel das Gericht über Babel, als auch jenes über Sodom beginnen sehr ähnlich mit: Der Herr fuhr hinab, um zu sehen. Da ging es um Babel. Und bei Sodom heißt es: Ich will doch hinabgehen und sehen. 1 Mose 11 bzw. 1 Mose 18. Und diese Redewendung, dass dann, wenn der Herr sieht, was das wird sich wie ein roter Faden durch die Bibel ziehen, weil dann sollten wir tunlichst aufpassen, wenn wir dann weiterlesen. Es wird dann später sehr oft heißen, siehe, habe ich euch nicht gesagt, siehe, habe ich euch nicht geboten. In der Schöpfung hat ja Gott den Menschen nicht als Spielzeug, Marionette oder ferngesteuertes Wesen erschaffen, sondern als Krönung der Schöpfung mit eigenem Willen zu unterscheiden und danach zu entscheiden, was gut und böse ist. Die Schaltzentrale des ganzen Seins ist das Herz. Dieses beinhaltet im Sinne der Bibel nicht nur das Gefühl, sondern auch den Verstand und den Willen. Der Besitzer des Herzens hat damit den ganzen Menschen im Griff, wäre dann die logische Schlussfolgerung. Und nicht umsonst heißt es, gib mir mein Sohn dein Herz, Sprüche 23, oder im Psalm 34, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Der Mensch hat entschieden, es hat nicht 10 Generationen gebraucht, nein, das war schon gleich am Anfang so. Er hat entschieden, mit der Konsequenz, das Böse hat von ihm Besitz genommen, er hat sich dafür entschieden. Damit ist eine Gemeinschaft mit dem Schöpfer nicht mehr möglich. Der ist heilig und aus Gottes Nähe, von Angesicht zu Angesicht, wird Gottes Ferne. Und dennoch ist es diesem allmächtigen Gott nicht egal. Wir erleben hier auf eine, finde ich, einzigartige Art und Weise einen Einblick in Gottes Innerstes, in sein Herz. Vers 6, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Wir erinnern uns, kleiner Sprung ins Neue Testament, als der Hahn, bevor der Hahn dreimal krähte, gab es einen Apostel, der für den Herrn alles tun wollte. Es reute ihn bitterlich und er weinte bitterlich. Das ist etwas, was ganz, ganz tief verwurzelt ist. Gott reute es, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und wenn die Bibel in diesem Fall vom Herzen Gottes spricht, handelt es sich immer um die ganz persönliche Gott-Mensch-Beziehung. Hier tut sich ein für mich sehr wichtiger und bedeutungsschwangerer Aspekt auf. Im 1. Samuel-Buch lesen wir Kapitel 15: Und auch lügt er, Gott, nicht, der Ruhm Israels ist, und es gereut ihn nicht. Denn nicht ein Mensch ist er, der etwas gereuen könnte. Das sind Samuels Worte, als er Saul eröffnen musste, dass sein Sauls Königreich von ihm genommen wurde und David der neue Regent werden sollte, beziehungsweise in Gottes Augen schon bereits war. Auch wenn auf den ersten Blick diese Bibelstellen vielleicht im Widerspruch zueinander stehen, sie machen eins deutlich: Gott fasst seinen Entschluss nicht unbedacht im Zorn oder kalter Gleichgültigkeit. Er empfindet Schmerz und es ist ihm nicht egal, was aus seinem Geschöpf geworden ist. Er liebt es immer noch und beweist, dass er ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Das Wort Gnade ist etwas, was sehr oft in der Schrift vorkommt und ist wegen dem eben gesagt noch nicht weiter verwunderlich, dass Gnade eine fundamentale Charaktereigenschaft Gottes ist. Eine für mich beeindruckendste und aussagekräftigste Stelle dazu habe ich in Jesaja 54 gefunden. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund wird nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Gnade ist der ewige Wesenszug Gottes. Auch da, wo er straft, passiert es nicht in blinder Wut. Und auch gerade dann, wenn er straft, vergisst er seine Verheißungen nicht. Wir lesen im 2. Korintherbrief: Lass dir an meiner Gnade genügen. Gnade existiert auch dann, wenn alles verloren und hoffnungslos scheint. Gott erfüllt seine Verheißungen. Gnade ist für uns, insbesondere in schweren Zeiten, nicht immer erkennbar, aber das heißt noch lange nicht, dass sie nicht da ist. Gott steht zu seinen Verheißungen. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Die Geschichte, die jetzt quasi beginnt mit Noah und der Sintflut und der Arche, ist nicht nur die große Bestrafungsaktion Gottes. Es ist nicht nur eine Geschichte von der Vergeltung Gottes und seinem Strafgericht über die Welt. Es ist, würde ich sagen, die Geschichte von Gottes Rettungsaktion. Gott bewahrt und rettet Noah oder mit Noah die Menschheit. Gottes Rettung geht nicht automatisch. Gottes Rettung ist ein Angebot an mich, an dich, an Sie hier heute Morgen. Gott hat damals den ersten Schritt getan und in unserem Herrn Jesus Christus heute nochmals wiederholt. Der nächste Schritt, der muss jetzt von mir, von dir, von Ihnen kommen. Es liegt an mir, an dir, an Ihnen, diese Chance zu ergreifen, wahrzunehmen und Gott zu akzeptieren und seine Knie vor ihm zu beugen. Es kann sein, dass du dich fast dein ganzes Leben lang, ich möchte es mal salopp sagen, krumm arbeitest. Ich bin jetzt wieder bei Noah. Der musste unendlich viele Bäume fällen oder fällen lassen, Holz schlagen und zusammenbringen, Bretter, Bohlen und Bohlen schneiden und bauen und bauen und bauen. Bei Wind und Wetter, bei Sonne und Regen, im Sommer und im Winter. Er hat die Arche gebaut im Schweiße seines Angesichtes. Es gab kein maßgeschnittenes Bauholz und schon gar nichts Fertiges, wo er quasi Einzelteile zusammenfügen konnte. Keine einzige Bibelstelle verheißt den Gläubigen auch heute ein problemfreies Leben auf Rosenblätter, wie es immer so schön heißt. Wohl aber werden wir auf Händen getragen. Im Gegenteil zu dem, was ich vorhin sagte, in Johannes 15 lesen wir: Haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch auch verfolgen. Und Matthäus: Der Jünger ist nicht über dem Meister. Aber es ist ein gigantischer Unterschied, ob ich mich allein plagen und rumschlagen muss oder ob ich jemanden habe, der an meiner Seite ist, der für mich da ist, der Zeit hat, mit mir zuzuhören. Kurzer Sprung in die Heute, in die Jetztzeit. Sitzungen beim Psychiater. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich möchte in keinster Weise dieses Berufsbild schmälern. Was machen die Psychiater? Sie hören zu. Sie nehmen sich Zeit. Sie geben dem Gegenüber das Gefühl, dass in dem Augenblick nichts wichtiger ist. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Du bist mein. Weil ich in dich investiert habe, bin ich bei dir alle Tage und salbe dein Haupt mit Öl. Dieser Akt wurde damals nur Königen zuteil, aber als Gotteskinder sind wir Kinder des Höchsten. Mehr geht nicht. Ihr habt bestimmt erkannt, dass diese Perlenkette der aneinandergereihten Verheißungen aus dem Alten und dem Neuen Testament stammt. Jesaja, Matthäus und Psalm 23. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn, hatten wir gelesen, Kapitel 6, Vers 8. Noah, wird uns berichtet, war ein frommer Mann, ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott, informiert uns der nächste Vers. Noah lebte und rechnete mit Gott. Noah vertraute auf Gott. Noah kennt Gott und Gottes Wort. Noah ist interessiert. Es interessiert ihn brennend, was Gott sagt und was Gott will. Noah sucht die Gemeinschaft, die Verbindung mit Gott. Er pflegt eine enge Beziehung mit Gott. Noah spricht mit Gott und Gott spricht mit Noah. Gott wohnte bei Noah, könnte man auch sagen. Er war kein Gast, sondern bei ihm zu Hause. Wir beten sehr oft: Herr, komm und halte Wohnung bei uns. Was erwarten wir dabei? Wenn wir Gäste haben, sagen wir sehr leichtfertig: Fühl dich wie zu Hause. Ist das wirklich so? Oder meinen wir damit: Das ist dein Zimmer, das ist der Weg zum Bad, das sind deine Handtücher, damit ist gut. Morgen um 8 wird gefrühstückt. Gott wohnt bei Noah. Dieses Sinnbild des Wohnens Gottes spannt sich wie ein Bogen aus Mose bis zur Offenbarung. Ihr könnt es nachher nochmal nachlesen, wenn ihr wollt, aus 3 Mose 26 bis zur Offenbarung 21. Wo Gott bei den Menschen wohnt in Mose und Gott aber denen, die ihm vertrauen und die ihn lieben, selber Wohnung macht. Eine ganz intime Angelegenheit. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Aber ebenso als Begnadigter musste Noah hart arbeiten. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Als frommer Mensch, auf ihn warten mitunter mehr Mühe und mehr Arbeit als auf alle seine Zeitgenossen. Und er soll die Eiche bauen. Auf trockenem Land, wo niemals eine Flutwelle war. Es ist auch unwahrscheinlich, dass da Wasser hinkommen kann oder dass dieses Schiff, diese Arche, den Begriff gab es bis dahin ja gar nicht, jemals schwimmen wird. Das ist völlig unvorstellbar. Etwa 100 Meter lang war die Arche jetzt ein paar Zentimeter auf oder ab, verzeiht, weil es gibt ja unterschiedliche Auslegungen, wie groß die Arche denn genau war. Also rund 100 Meter lang, circa 16 Meter breit und 10 Meter hoch mit 3 Stockwerken. Ein imposantes Gebilde heute noch, damals ja erst recht. Allerdings, Noah damals und wir heute können mit unserem Gott über Mauern springen, verheißt uns sein Wort in dem Psalm 18. Und Gott befähigt über Bitten hinaus. Warum nicht über Berge schippern, frage ich da. Über die Arche selbst haben sich Fachleute und Experten ausgiebig unterhalten und sie bis ins Kleinste analysiert. In einem waren sich alle einig. Dem Baumaterial entsprechend hatte sie die perfekte Proportion und ein Optimum an Raumausnutzung. Einige kennen Werner Gitt, der hat eine Berechnung dazu vorgelegt, auf der er alle diese Größen, die wir in der Schrift nachlesen, im Einzelnen untersucht hat und mit Schiffen vergleicht, die bis in die Gegenwart die Meere befahren, also bis heute. Und untersuchte aus wissenschaftlicher Sicht die Längs-, Quer-, Tauchbewegung eines Schiffes mit diesen Maßen, dazu das Gieren, Rollen und Stampfen, Begriffe aus der maritimen Welt, denen ein Schiff auf dem Meer ausgesetzt ist. Sein Ergebnis in Bezug auf Schwimmstabilität und Materialeinsatz hatte die Arche die idealen Maße. Der Tiefgang der beladenen Arche betrug nach dem 1. Mose Kapitel 7 knapp 7 Meter und sie lag also beladen bis zur Hälfte im Wasser. Beim Vorbereiten für heute ist es mir wieder mal bewusst geworden, dass das, was wir hier in der Hand haben, nicht ein Buch ist. Das ist das Buch, das ist Wort Gottes. Es ist wahrhaftig seine Botschaft an uns. Ich hatte vor einiger Zeit, das ist schon Jahrzehnte her, mein Abitur in, damals hieß es noch Baccalaureat, in Sprachen abgelegt. Und so Texte zu analysieren, ist etwas, was mir leicht gefallen ist. Aber hier, gerade auch in der Vorbereitung für heute Morgen, da tun sich wahre Abgründe auf, sowohl an Einzelideen als auch an, ich nenne es mal Netzwerkgedanken, Verflechtungen. Ich lese den Vers irgendwo, erkenne was in einem ganz anderen Kapitel, ganz anderen Zusammenhang und das Ganze fügt sich zu einem wunderbaren zusammen. Ein tolles Buch, müsst ihr unbedingt mal lesen. Beispiel: Auch wenn Noah als Prediger der Gerechtigkeit vom Apostel Petrus in seinem zweiten Brief bezeichnet wird, zunächst finden wir nichts darüber geschrieben, interessanterweise, beim Bau der Arche. Mein Verständnis: Er predigte mit und durch Taten und seine Einstellung, das heißt seine Gehorsamshaltung Gott gegenüber. Ganz anders ein gewisser Abraham. Gott wollte damals Sodom vernichten. Ich hatte das Stichwort Sodom schon erwähnt, als es um das Sehen Gottes ging und er herabfuhr, Sodom zu sehen. Gott unterrichtet Abraham über seinen Plan. Was macht Abraham? Bei allem Respekt vor dem großen Gott, er nimmt ihn nicht stillschweigend hin. Er zürnt mit Gott, lesen wir. Er handelt, witzigerweise im Schwäbischen kann man sagen, er händelt mit ihm. Er geht im Sinne des Wortes mit ihm ins Gebet. Eine ganz ernsthafte Sache. Wenn wir heute beten, kennen wir den Begriff Ringen heute noch? Wenn wir beten, ringen wir mit Gott im Gebet, verausgaben wir uns bei diesem Dialog? Zunächst mal egal, wann wir das tun. Wir erinnern uns, wie intensiv unser Herr im Garten Gethsemane mit seinem Vater gesprochen hatte, gebetet hatte. Zurück zu Abraham. Ich erzähle es nur mal kurz sinngemäß. Großer Gott, wenn diese verderbte Stadt auch nur 50 Gerechte hat, verschone sie. 50 ist vielleicht zu viel, habe ich vielleicht überschätzt. Ah, wenn es 45 sind, sei doch so gut, das kannst du doch nicht machen. Aber wenn es nur 40 sind, auch die 40. Oder die 30 oder die 20. Die Zahlen habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, die kann man nachlesen. Letztendlich waren es 10. wegen 10 Menschen hat Gott die Stadt nicht dem Untergang preisgegeben. Ein anderer großer Mann befand sich auf dem Berg Sinai und erhält von Gott die Gesetzestafeln. Und bei dieser Gelegenheit informiert ihn auch Gott darüber, was unten in dem Volk Israel passiert. Vor lauter Ungeduld, dass der Weg und dass Mose ja so lange nicht zurückkommt, haben die ein goldenes Kalb erstellt und beten dieses an und verehren das an Gottes Stadt. Darüber entbrennt Gottes Zorn und er ist drauf und dann, das ist mit viel Aufwand, man muss ja überlegen, das ist nicht lange her, mit viel Aufwand und Einsatz wurde ja dieses Volk aus Ägypten gerettet, zu vernichten. Und Plan B war für Gott ganz einfach, das sollten die Nachkommen Moses sein. Dich aber, Moses, will ich zu einer großen Nation machen. Wie reagiert der Moses? Lehnt sich entspannt zurück. Puh, da bin ich aus dem Schneider. Habe ich doch alles richtig gemacht? Nein. Er dachte nicht an sich, sondern er dachte an das Volk Gottes. So nebenbei, in welcher Geisteshaltung stehen wir heute? Zum einen zum wahren Volk Gottes, zu dem Volk Israel, oder zu dem Volk Gottes in Form seiner Gemeinde. Mose trat damals für das Volk ein. Er fleht den Herrn um Gnade an. Gott gibt Moses Gebet statt und das Volk wird nicht vernichtet. Nachzulesen 2 Mose 32. Wir sind wieder bei unserem Noah. Er baut unbeirrt weiter an seiner Arche. Es wird nicht darüber berichtet, ob ihm das leicht gefallen ist, ob er dem Spott seiner Mitmenschen ausgesetzt war, ob er Hilfe hatte. Wir lesen nichts. Wir lesen auch nichts darüber, wie dieses Projekt finanziert wurde. Wir haben keine Details außer der Anbauweisung für die Arche. Ein Fazit, das ich für mich aus diesen Versen geschlossen hatte: Im Werk Gottes gelten anders als sonst wo völlig neue Schwerpunkte, Gewichtungen und Prioritäten. Man kann hier gerne den Kolosserbrief Kapitel 3 zu Rate ziehen. Aus dem Kontext des Textes ist aber zu erkennen, dass Noah mit seiner Familie nicht abgeschottet gelebt haben muss. Er war Teil der Gesellschaft. Und ein kleines Wortspiel, ihr kennt den Bibelvers. Er war zwar in der Welt, aber er war nicht von dieser Welt. Was muss das für eine seltsame Situation gewesen sein? Erschreckend und bizarr zugleich. Denken wir an den Nachbarn. Vielleicht haben sie sogar beim Bau des Schiffes geholfen. Vielleicht haben sie das eine oder andere verdient, aus Dankbarkeit, dass Mose da noch Arbeitskräfte hätte. Möglich. Sie kannten bestimmt die Konstruktionspläne. Sie haben das Schiff bestimmt besichtigt, wie man heutzutage eine Großbaustelle besichtigt. Und dazu noch eine sehr kuriose dazu. Sie konnten das Schiff, die Arche, aus ihren Fenstern, Häusern oder ihren Zelten immer besser erkennen und sehen. Aber hineingegangen sind sie nicht, als es Zeit war. Im Gegenteil, die Schwiegereltern der Söhne Noahs wollten möglicherweise ihre Töchter und ihre Schwiegertöchter zurückhalten und davon abbringen, hineinzugehen. Die Menschen haben später gesehen, wie die Tiere sich sammelten und paarweise in die Arche gingen. Und garantiert haben sie sich gewundert. Möglicherweise von unglaublichen Vorkommnissen geredet. Möglicherweise war da Hexerei und Zauberei im Spiel. Dass es doch nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber über allem haben sie geredet und geredet und geredet und diskutiert. Man fragt sich, was den Menschen durch den Sinn ging, als die Tiere nach der Fertigstellung der Arche erschienen. Noah hatte ihnen sicherlich gesagt, dass dann, wenn die Tiere kommen würden, dass dieses ein Zeichen wäre, dass dann die Flut nahe ist. Wahrscheinlich haben sie ihn ausgelacht Oder zumindest mal, naja gut, wenn du meinst, die Sonne hat dir vielleicht zu sehr aufs Hirn gebrannt bei der Arbeit. Wie du meinst. Aber es kam zustande, es war soweit. Es war ein übernatürliches Sammeln der Geschöpfe. Gott zog sie gerade zum richtigen Zeitpunkt und an den richtigen Ort. Ohne dieses Zeichen allein hätte die Volksmenge veranlassen müssen, dieses Zeichen allein, Noah Glauben zu schenken und in die Arche zu gehen. Das kann doch kein Zufall sein. Man muss sich das selber mal vorstellen, was das bedeutet, wenn diese Tiere da paarweise, wie bei so einem Aufzug auf dem Platz des himmlischen Friedens beispielsweise, in Reihe und Glied da dann in die Arche marschiert sind. Fleischfresser, Vegetarier, nebeneinander in trauter Zweisamkeit. Muss man mal vorstellen. Was aber nachdenklich macht, gleichermaßen wird es auch am Ende der Welt sein. Unsere Generation empfindet das Leben so gewöhnlich, wie es zu Noahs Zeiten taten, aber bald wird unser Herr an einem dieser gewöhnlichen Tage in seiner Herrlichkeit erscheinen und die Erde wird nicht mehr sein. Noahs Generation hatte eine Gelegenheit zur Befreiung, ehe die Flut über sie hineinbrach, nämlich Noah und die Arche. Ebenso hat Gott heute ein Volk, das der Menschheit treulich die letzten Warnungen verkündigt. Er stellt seine Gemeinde wieder her und ruft die Erlösten zurück zu seiner Herde. Vielen erscheint diese Botschaft ebenso fremdartig wie auch damals zu den Zeiten Noahs. Wie könnt ihr denn bei so einem tollen Wetter, gut, heute ist vielleicht nicht ganz so brillant, aber wie könnt ihr denn hier bei jedem Wetter da zusammensitzen? Was macht ihr denn da? Draußen ist doch viel schöner. Vielen erscheint diese Botschaft fremdartig. Und kann das Volk Gottes in einer Herde gesammelt werden? Ja. Dieselbe Kraft von damals ist heute noch wirksam. Dieselbe Kraft, die jene Tiere zum richtigen Zeitpunkt und an den richtigen Ort zog, die gibt es auch heute noch. Ich lese ein paar Verse aus Matthäus 24. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, sondern mein Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wenn sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zum Tage, da Noah in die Arche ging, und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wachet also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Die Menschen damals um die Arche taten das eine Wichtige nicht. Sie gingen nicht in die Arche, als es Zeit war. Sie kannten sicherlich fromme Sprüche genug. Ich bin überzeugt, es gab auch Menschen, die gebetet hatten. Sie glaubten auf ihre Weise an Gott, an einen Gott. Aber sie gingen nicht in die Arche. Sie blieben draußen stehen. Sie schauten sich das Ganze von Weitem an. Sie kletterten nicht in dieses Boot. Man kann direkt neben der Arche wohnen und der Gemeinde freundschaftlich verbunden sein und ganz viel davon wissen und doch draußen bleiben. Was hilft dir? Was rettet? Was trägt? Was brauchst du und was brauche ich? Wie bist du überhaupt gerecht vor Gott? Allein durch den wahren Glauben an Jesus Christus ist das heute auch noch möglich. Jesus Christus, unser Herr, ist die Arche Gottes für uns heute. Er ist sein Rettungsboot. Wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das Angebot, die Arche nicht anzunehmen, ist gleichzeitig das Verlorengehen. Gottes Angebot ausschlagen heißt Gottes Ferne. Das Wichtigste für die, die es bequem haben, dazu muss man gar nichts tun. Man muss tun, nämlich: Herr, du bist der Gott. Ich beuge meine Knie vor dir und bringe dir mein sündiges Herz. Bis zu diesem Schritt bist du verloren. Du musst nichts tun. Du kannst dir alles sparen, sehr bequem. Gott streckt seine Hand aus. Ergreife sie. Und Noah tat alles nach allem, was ihm Gott geboten hatte. So tat er. Im Glauben war Noah Gott bis ins Kleinste gehorsam. Nicht umsonst wird im Hebräerbrief, in der Ahnengalerie der Glaubensväter, Kapitel 11, einen besonderen Platz finden. Dazu später. Was Jesus euch sagt, das tut, so sagte Maria, die Mutter Jesu, den Dienern bei der Geschichte, bei der Begebenheit von der Hochzeit zu Kanaan, Johannes 2. Was er euch sagt, das tut. Und Wasser wurde zu Wein und Jesus zeigte etwas von Gottes Herrlichkeit. Ähnlich klingt die Kombination, die wir eben gelesen haben. Noah tat alles, was ihm Gott gebot, und er fand Gnade vor dem Herrn. Das gilt auch dir heute. Das ist Gottes Botschaft für dich. Auch du hast Gnade gefunden vor Gott durch Jesus Christus. Bezüglich dieser aus menschlicher Sicht katastrophale Zerstörung der hiesigen Welt werden noch zwei globale Ereignisse folgen. Das ist zum einen Gottes irdisches Volk, aber zum anderen das Weltgericht für alle Völker. Dieser apokalyptischen Vernichtung folgen dann die Erschaffung einer neuen Erde und eines neuen Himmels, Offenbarung 21. Eins bleibt aber unverändert: der ewige, der souveräne Gott, dessen Gnade und Vaterliebe alles überstrahlt, der die Gerechtigkeit in Person ist und Gehorsam belohnt. Ich bin, der ich bin. Diese mächtige Aussage ist an keine Zeit oder Zeitform gebunden. 2 Mose 3. Ich war, der ich sein werde, oder ich bin, der ich war, oder ich werde sein, der ich war. Das stimmt ebenfalls. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn, haben wir am Anfang gelesen. Und diese Möglichkeit bleibt auch heute noch jedem offen, Gunst in den Augen des Herrn zu finden. Das war zunächst mal etwa ein minimaler, für mein Verständnis, Gedankenaustausch zu diesen ersten paar Versen des verlesenen Abschnittes aus 1 Mose 6. Und für heute würde ich es, was jetzt die Textbetrachtung anbelangt, mal so belassen. Beim nächsten Mal, so Gott will, würde ich dann hier, das heißt im Text, aber auch hier auf der Kanzel fortfahren. Zur Erinnerung, das Thema für heute lautet: nur ein Tropfen und Gott lässt ihm nicht im Regen stehen. Es ist nicht so, wie er scheint, weil dieser Tropfen hat noch nichts mit dem Regen der Sintflut zu tun. Ich lese aus Hebräer 12, 1 und 2a. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Beim Suchen nach der Wortbeschreibung für den Begriff Wolke habe ich in Wikipedia nachgelesen, dass eine Wolke eine Ansammlung von sehr vielen und sehr feinen Wassertröpfchen oder Eiskristallen in der Atmosphäre ist. Je nachdem, ob die weiter unten oder weiter oben ist, wird sie auch mitunter Nebel genannt. Warum sage ich das? Das Bild im Hebräerbrief beschreibt sehr plastisch, dass wir als Gemeinde heute zum einen Vorbilder haben, das ist diese Wolke von Zeugen, aber auch wie die Urväter, die in dem gleichen Glaubenskampf damals hatten, auf gleicher Ebene auch heute immer noch stehen. Und dieses Bild aufgreifend ist Noah quasi ein Tropfen in besagter Wolke von Zeugen. Mit der Wolke von Zeugen aber sind nicht nur die namentlich erwähnten aus dem Kapitel 11 gemeint, sondern auch die Geister, nennen wir es, können wir nachlesen, der vollendeten Gerechten. Deshalb lasst nun auch uns. Das beinhaltet auch heute noch für uns eine große Verpflichtung und Verantwortung. Die Gemeinde heute hier am Goldberg hat ein Erbe von den Vätern übernommen, welches es zu verwalten und rein an die nächste Generation weiterzugeben gilt. Das hier aufgezeigte Bild eines Wettkampfes ist treffend und einprägsam zugleich. Unten in der Arena wird um den Siegeskampf gelaufen, während oben auf den Tribünen Tausende von Zuschauern mitfiebern und Zeugen des Ganzen sind. Der Übertrag des Olympischen Feuers von Griechenland bis zur jeweiligen Austragungsstätte ist ebenfalls ein passendes Bild dafür und nicht zuletzt die vor kurzem abgelaufene Fußball-WM. Ihr erinnert euch, im Schnitt 64.000 Profis und Trainer im Stadion gucken zu, wie 22 Hansel sich was Rundes, mehr oder weniger strukturiert, zuschieben. Wenn wir uns heute beispielsweise über unsere Arbeitsplätze austauschen, dann tauchen immer weniger Beschreibungen aus wie ich arbeite an, ich mache dies oder ich mache jenes, sondern heute ist nahezu jedermann in Projekten eingebunden. Für den Fall, dass irgendein unvorgesehener Umstand ein Projekt zum Stoppen oder gar zum Kippen bringt, gibt es in diesem Projekt definierte Projektmeilensteine, also wichtige Momente auf der Zeitschiene, die man Abbruchmeilensteine nennt oder neudeutsch Point of No Return. Wenn so eine Situation in einem Projekt eintrifft, wird das Projekt gestoppt und im schlimmsten Fall zum geordneten Rückzug geblasen. Das ist teuer und schmerzlich und eventuell ein nicht unbeträchtlicher Image-Schaden für die Firma, aber jedenfalls der Teilprojektleiter, der kriegt ein blaues Auge auf jeden Fall davon ab. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Die Schöpfung stand hier kurz vor so einem einschneidenden Ereignis dieses Points of No Return. Aber es gab einen Noah und dieser fand Gunst in den Augen des Herrn. Trotz des weltweit bösen und sicherlich gerechtfertigten Untergangs war Noah die Schuld, dass es nicht zum Äußersten gekommen ist. Gott lässt ihn nicht im Regen stehen. Und er, Noah, hat nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern er hält im Rahmen dieses quasi Neuanfangs, muss man ja sagen, weil ja nur er und seine Familie übrig blieb, die Ehre, hört sich komisch an, ich muss auch zweimal überlegen, ob ich sage, ist aber so, er ist der zweite Urvater nach Adam, der Menschheit. Aber er stellt dadurch auch ein ungeheures, wichtiges Sinnbild dar. Durch die Gunst, die er vor Gott fand, durfte er überleben. Durch den Tod kam es zum Leben und nur durch Zerbruch ist ein Neuanfang möglich. Im nächtlichen Gespräch hatte der Herr Jesus damals zu Nikodemus gesagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Herr segne sein Wort an uns und ich wünsche uns allen, dass wir entweder jetzt schon in der Gewissheit leben, Gunst in den Augen Gottes erlangt zu haben oder, wenn noch nicht, auf dieses Ziel hin zu streben. Amen.